Man weiß ja aus der Humanmedizin beispielsweise, ein Blinddarmdurchbruch, der muss unglaublich schnell operiert werden. Und so ist das mit allen Durchbrüchen. Also wenn jetzt ein Magen oder eine Speiseröhre beschädigt wird und der Mageninhalt oder Speiseröhreninhalt dann in die Körperhöhle gelangt, führt das unweigerlich zu massiven Entzündungen und zu unglaublich massiven Schmerzen und Leiden.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims. Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. In jeder Folge tauchen wir in einen wahren Fall ein. Ich möchte wissen, was müssen die Tiere erleiden? Wer tut so etwas? Und wie können wir den Schutz der Wildtiere gewährleisten und diese Verbrechen verhindern? Dafür spreche ich mit ExpertInnen und wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Verbrechen und ihre vergessenen Opfer. Dass es sich hierbei ganz und gar nicht um Bagatelldelikte handelt, zeigt die Grausamkeit des heutigen Falls, der für mich als Hundebesitzer ein ganz besonderer Albtraum ist. Ein altes sorbisches Sprichwort besagt, Gott hat die Lausitz geschaffen, aber der Teufel die Kohle darunter. Seit Jahrhunderten wird in der sächsischen Region Rohstoffabbau betrieben. Eine Zeit, die die Landschaft und die Menschen der Lausitz mehr verändert hat als die Jahrtausende davor. Insbesondere der Abbau von Braunkohle hat sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Bevölkerung in der Region. Einerseits schafft er Arbeitsplätze und trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Andererseits führt er zu Landschaftsveränderungen, Umweltbelastungen und Konflikten mit Naturschutzinteressen. Luppe Dubrau, Landkreis Bautzen in der Oberlausitz. Neben dem Abbau von Braunkohle konzentriert man sich hier außerdem auf die Gewinnung und Verarbeitung von Sand und Kies. Zu einem dieser Kieswerke führt eine lange, asphaltierte Straße. Ohne Abzweigungen führt sie geradeaus auf ein großes, eisernes Eingangstor zu, das die Zufahrt auf das Gelände des Werks markiert. Während der Fahrt ziehen die weiß-schwarzen Leitpfosten am Auge vorbei. Hinter ihnen reicht der Blick weit hinein in die monotonen Kiefernbestände, die auf sandigem Untergrund ihre Wurzeln schlagen. Wenige Meter vor dem Gelände des Kieswerks befindet sich eine große Schottereinbuchtung. Hier parken gegen 8 Uhr morgens die Angestellten, um ihre Schicht anzutreten. Doch der Morgen des 22. September 2023 beginnt für die ArbeiterInnen anders als erwartet. Kurze Zeit vorher. Es ist dunkel, die Nacht liegt über dem Wald. Eine einsame, junge Wölfin streift durch das kniehohe, dichte Gebüsch. Ihr graubraunes Fell lässt sie beinahe in der Dunkelheit verschwinden. Sie bahnt sich ihren Weg durch das Unterholz. Dass sie sich von ihrem Rudel entfernt, ist noch ungewohnt für sie. Den ganzen Sommer lang wurde sie von ihren Eltern und älteren Geschwistern versorgt. Auf den sogenannten Rendezvous-Plätzen kam das Rudel immer wieder zusammen und brachte ihr und den anderen Welpen Nahrung. Bereits diesen Winter darf sie sich gemeinsam mit ihrem Rudel auf die Jagd begeben, auch wenn sie vorerst nur beobachten wird. Dabei wird sie alles lernen, was sie für ihr weiteres Leben wissen muss. Beute erlegen, Fährten verfolgen oder Gerüche zuordnen. Bis dahin erkundet sie aufgeregt die Umgebung um den sicheren Rendezvous-Platz. Sie muss gut vorbereitet sein, denn viele Welpen überleben das erste Lebensjahr nicht. Grund dafür sind Nahrungsknappheit und Krankheiten. Gerade der Herbst gilt als eine kritische Zeit. Doch heute Nacht scheint die junge Wölfin Glück zu haben. Sie ist etwas auf der Spur. Schon hunderte Meter zuvor hat sie die Witterung aufgenommen. Seitdem verfolgt sie die Fährte. Immer wieder bleibt sie stehen und überprüft ihre Route, so wie sie es gelernt hat. Dabei hinterlassen ihre Pfoten tiefe Spuren im feuchten, sandigen Waldboden. Neugier und Hunger treiben sie an. Mit Aas wäre sie mehr als zufrieden. Der Duft wird immer stärker, bis sie den Ursprung des Geruchs ausmachen kann. Und dort, mitten auf dem Boden, liegt ein Stück Fleisch. Hastig und zufrieden verschlingt die Wölfin ihren Fund. Doch irgendetwas stimmt nicht. Das merkt die junge Wölfin schnell. Sie weiß nicht, was sie übersehen hat, aber rasch verspürt sie Schmerzen. Das Tier ahnt nicht, dass in diesem Moment scharfe Klingen und Draht beginnen, sich ihren Weg durch ihren Körper zu bahnen und dabei unheilvollen Schaden anrichten. Qualvoll und tagelang schleppt sich die Wölfin so schwer verletzt durch das Waldgebiet. Am Kieswerk steigen die Mitarbeitenden aus ihren Autos aus. Türen werden zugeschlagen, irgendwo piept eine Zentralverriegelung. Auf dem Weg zum Eisernen Tor bleiben sie jedoch abrupt stehen. Im Bereich der Zufahrt zum Kieswerk, im Gras, neben dem Zaun des Betriebsgeländes, liegt der Kadaver eines Wolfswelpen. Und hier bei mir sitzt jetzt die Frau, die sich mit genau dieser Wölfin nach ihrem Fund auseinandergesetzt hat. Dr. Claudia Zentix. Du hast Veterinärmedizin studiert und bist seit 2007 Veterinärpathologin im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin.
Ja.
Wenn ich jetzt Veterinärmedizin habe, wenn ich jetzt eine Tierärztin treffe, dann denke ich mir, okay, also du bist sicher Tierfreundin und der Gedanke ist naheliegend, aber wie kommen wir denn jetzt auf die Veterinärpathologie? Also du hast ja weniger mit lebenden Tieren zu tun als mit toten.
Ja, ich sag immer, wenn der Patient noch lebend bei mir ankommt, hat der Kollege vor Ort was falsch gemacht.
Das ist
also.
Also okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Frage nämlich so stellen darf, so, aber ich sehe, okay, da ist du hast Humor.
Ja, definitiv, das braucht man. Als Pathologe braucht man Humor, egal ob jetzt bei Wildtieren tätig oder aber bei Haustieren tätig oder auch in der Humanpathologie. Also als Pathologe braucht man sehr, sehr viel Humor, denke ich, weil man auch sehr viele Abgründe sieht, in die man hineinblickt, und man möchte ja trotzdem am Abend nach Hause gehen und lebensfähig sein.
Du sagst, man braucht Humor. Ein anderer sagt, es kann traumatisch werden. Für jemanden, der sich darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen kann, was genau macht denn eine Veterinärpathologin? Also von wo bis wo reicht's? Was tust du?
Ein Fachtierarzt für Pathologie untersucht Leichen primär. Ich persönlich arbeite mehr mit ganzen Tierkörpern. Also ich seziere die Tiere komplett und entnehme mir meine Proben, die ich für die Histologie, also für die mikroskopische Untersuchung brauche, dann selber aus dem Tierkörper.
Eine Frage, die mag jetzt total doof sein. Lache mich nicht aus. Aber wenn man immer so, man sieht ja in den Filmen, siehst du die Pathologie, dann die Rechtsmedizin irgendwie, und dann gibt es diese Fächer, in denen dann die Menschen, also die toten Menschen sind. Wie ist es bei Tieren? Habt ihr Kühlfächer? Wie sind die gleich groß? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil.
Wir haben Kühlräume, okay, in denen Regale sind, und dort werden dann die Tiere aufbewahrt.
Und sind die in verschiedenen Größen? Eine ganz kleine für eine Maus und eine ganz große für eine.
Nein, die Regale sind standardisiert, okay, und wir haben entsprechende Probengefäße, wo wir dann die Tiere reinlegen.
Okay. Sehr, sehr, sehr spannend. Also ich bin ja True Crime Podcaster, also ich rede sehr, sehr viel über Kriminalität und habe all diese Dinge immer irgendwie auf den Menschen bezogen, so, und deswegen ziehe ich da Parallelen, die vielleicht auch gar nicht angebracht sind, aber vielleicht auch doch angebracht sind, so, weil rein vom Mechanischen her ist ja der Unterschied dann gar nicht mal so groß, wenn man einen Körper seziert, oder?
Das ist korrekt, ein Mensch ist auch nur ein Säugetier. Sicherlich ist es ein bisschen unterschiedlich, wie man das empfindet. Also ich kenne auch Pathologen, die nicht so gerne Primaten sezieren. Also
oh ja, okay.
Schimpansen, Gorilla und so weiter, weil die ja doch auch vom Körperbau dem Menschen sehr ähnlich sind. Und insbesondere, wenn es da ein Neugeborenes ist, gibt es durchaus Menschen, Kollegen, Kolleginnen, die das nicht hundertprozentig machen wollen oder verkraften, die dann sagen, das ist jetzt nicht so meine Baustelle, ich mache lieber was anderes. Das gibt es, ja.
Dann schauen wir doch gleich mal zu dem heutigen Fall. Wie bist du denn auf den Fall der ermordeten Wölfin aufmerksam gemacht worden, beziehungsweise wie wurdest du involviert?
Im Rahmen des Monitorings ist es so, dass alle tot aufgefundenen Wölfe zum IZW gebracht werden, beziehungsweise jetzt mit dem neuen Monitoringjahr mussten wir das ein bisschen anpassen an die gesteigerte Populationsgröße. Mhm. Aber bis zum April diesen Jahres, Ende April diesen Jahres, also mit Auslaufen des letzten Monitoringjahr, ist jeder tot aufgefundene Wolf aus Deutschland zum IZW gebracht worden. Also wenn dieser Wolf keine illegale Tötung gewesen wäre, wäre er trotzdem bei uns gelandet.
Okay, da klingelt dann dein Telefon.
Ja, früher war es mein Telefon. Okay. Jetzt hat es ein Kollege, wechselnde Kollegen, die dann den Leichnam entgegennehmen, mhm, beziehungsweise vereinbaren, wann die Kollegen vor Ort kommen, von vor Ort kommen mit dem Wolf und den dann bringen. Und die organisieren dann auch gleich schon den Termin mit dem Kollegen im CT. Mhm. Also jeder Wolf, der zu uns kommt, wird erstmal gescannt. Zum einen, um eine Nullpunktaufnahme zu haben.
Also Nullpunktaufnahme heißt?
Wir haben den Status bei Anlieferung.
Okay.
Weil man kann ja sonst hinterher noch sagen, von wegen, hier ist aber eine Fraktur, das muss beim Transport passiert sein. Und dann können wir sagen, okay, bei der Anlieferung, da war diese Fraktur schon da. Mhm. Dann kann es höchstens noch davor gewesen sein. Aber da haben wir dann keinen Einfluss drauf. Und was ganz wichtig ist, metallhaltige Munition wird dort schon gesichtet. Wir haben ja in 9,9% der Fälle eine illegale Tötung. Also fast 10% von Wölfen werden illegal getötet. Und manche Wölfe, die beschossen werden, die überleben das. Und diese alten Geschosspartikel, die finden wir dann auch noch in den Tieren, eben mit Hilfe des Computertomographen. Das ist ein sehr hochauflösendes Gerät. Mhm. Und da sagt mir der Kollege dann immer gleich, Claudia, schau mal dahin, Claudia, schau mal dahin. Und dann kann ich die Munition schneller finden. Es ist Zeitersparnis für uns und vor allem kann man zielgerichteter auf die illegalen Tötungen zugehen. Andererseits, wenn ich was Spannendes gefunden habe in der Sektionshalle, dann klingelt bei ihm das Telefon, mhm, und ich sage, schau mal in deinen CT-Datensatz, das könnte interessant für dich sein. Mhm. Wie sieht das bei dir aus?
Jetzt springe ich inhaltlich ein bisschen, aber es interessiert mich einfach, wenn du jetzt als Medizinerin siehst du, okay, da steckt eine Kugel in der Schulter, die muss damals so und so den und den Schaden auch gemacht haben, was du ja ungefähr einschätzen kannst. Geht dir da manchmal auch durch den Kopf so, was das Tier dann durchgemacht haben muss in der Zeit danach, um zu heilen?
Ja, das geht mir schon durch. Also insbesondere, wenn moribund aufgefundene Wölfe getötet werden müssen, also Tiere, die kurz vorm Sterben sind, mhm, oder so stark verletzt sind, dass sie eigentlich nur noch Tage bis Wochen haben, bis sie dann verenden würden. Wenn die aufgefunden werden und tierärztlich untersucht werden und danach entschieden wird, Euthanasie, oder eben wenn entschlossen wird, dass die den Gnadenschuss quasi bekommen, dann kommen die ja auch zu mir und dann sehe ich oftmals die alten Verletzungen und das geht einem schon nahe. Also das geht nicht an einem komplett vorbei. Man leidet mit dem Tier mit und insbesondere, wenn es ein illegaler Beschuss ist oder wenn man nachweisen kann, dass das Tier in einer Falle gewesen ist und deswegen Gliedmaßenzerstörungen hat, insbesondere dann wünscht man sich eigentlich, dass man das Strafrecht novellieren könnte und den Tätern eins zu eins dasselbe zufügen dürfte. Zum Glück kann man das nicht. Zum Glück macht das auch keiner, denn das wäre auch ethisch nicht richtig. Aber diese Gedankenspiele hat man schon manchmal, dass man genau das dem Täter wünscht.
Jetzt ist in dem Fall, über den wir heute sprechen, die Todesursache schrecklich. Wir werden gleich drauf kommen. Aber nochmal, also wurdest du damals benachrichtigt? Bist du noch an den Auffindeort oder wurde die Wölfin zu dir gebracht?
Die wurde zu mir gebracht.
Die wurde zu dir gebracht. Jetzt stellen die Finder schon am Tatort irgendwie eine erste Theorie auf? Kriegst du da schon irgendwie so ein, du Claudia, wir glauben das und das und das war mit? Oder hast du einfach nur dann erstmal, musst du dir selber ein Bild?
Das ist unterschiedlich. Mhm. Also manchmal habe ich Informationen über die Fundsituation. In diesem Fall war es so, dass das Tier eben nicht an einer Straße gefunden wurde, fernab. Und das ist immer schon suspekt. Mhm. Die Kollegen sind geschult und schauen, ob sie irgendwelche Spuren oder irgendwas sehen. Ob sie sehen, dass das Tier lange gelitten hat, dass es dort vielleicht krampfartig verendet ist oder ähnliches. Also die sind geschult, die schauen nach jeglichen Spuren. Und wenn sie da was sehen, dann teilen die das mit. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass dieser Vorbericht auch stimmt. Also wir hatten beispielsweise auch schon Verkehrsunfälle, vermeintliche Verkehrsunfälle, die an einer vielbefahrenen Straße gefunden wurden, die aber einfach nur abgelegene illegale Tötungen waren, wo absichtlich dann nochmal über den Kadaver gefahren wurde. Und solche Sachen gibt es auch. Also der Mensch ist sehr kreativ und auch in der Kriminalität scheint der Kreativität keine Grenze gesetzt zu sein. Insofern, das, was man in Hollywood sieht, das kann man sich im realen Leben teilweise schon auch vorstellen. Wir hatten ja auch einen Wolf, der mit Beton beschwert war und im heißen Sommer letztendlich aufgefunden wurde deswegen, weil der Wasserspiegel des Sees, in den dieser Wolf versenkt wurde, niedrig war und dadurch der Leichnam nach oben gespült wurde. Also wie gesagt, der Kreativität des Menschen sind keine Grenzen gesetzt.
Das ist ja alles für mich. Also ich kann nicht anders als diesen Vergleich immer zu ziehen. Es ist ja das ist ja Mord. Also das ist das Verhalten von Mördern. Das ist das Nachtatverhalten von jemandem, der den Mord begeht, den Mord verschleiern. Die Todesursache so schwer wie möglich ermittelbar machen. Das Opfer verschwinden lassen. Das sind ja alles Dinge, die ich aus den Fällen kenne, die ich mit Menschen behandle.
Das ist so in der Art etwa. Also tatsächlich kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass Menschen, die Tieren, egal ob Haustieren oder eben Wildtieren, absichtlich Leiden zufügen oder billigend in Kauf nehmen, dass das Tier langsam verstirbt aufgrund von Schäden, dass gerade diese Menschen auch durchaus dazu fähig wären, sowas einem Kind oder einem anderen Erwachsenen anzutun.
Man kann sowas natürlich nicht generalisieren, aber es wurden durchaus schon Verbindungen zwischen schwersten Gewaltstraftätern und Tierquälerei im Kindes- und Jugendalter nachgewiesen. Besonders hervorzuheben ist hierbei vielleicht die McDonald Triad, die so als die Triade des Bösen gilt, und da ist Tierquälerei im Jugendalter einer der drei Faktoren, der auf spätere Serienmörder zutrifft. Jetzt wird im Fall eines toten Wolfs, nehme ich an, eigentlich hast du ja gerade auch schon gesagt, immer obduziert.
Ja, also insbesondere, wenn der Wolf eine merkwürdige Fundsituation hat. Wenn irgendwas an der Fundsituation unklar ist, also jetzt werden die Verkehrsunfälle bei unseren Sektionen reduziert, weil wir das von der Menge her nicht leisten können. Aber wenn irgendwas, auch nur der kleinste Verdacht von irgendwas Unregelmäßigen ist, dann wird das Tier auf jeden Fall seziert.
In unserem Fall heute ist das Tatmittel ein Köder gewesen. Also die Mordwaffe, wenn man so will. Gibt es da verschiedene Köder? Was für Köder gibt es und was für einer wurde hier verwendet?
Grundsätzlich gibt es verschiedene Köder. Also ganz oft bei Tieren, die viel Aas fressen, werden Giftköder verwendet. ein beliebtes Gift, was schon seit längerem in der EU verboten ist, aber leider immer noch in vielen Kellern schlummert, ist Carbofuran. Das ist ein sehr effektives Nervengift. Das ist eine Form von Gift, also beziehungsweise eine Form von Köder, ein Fleischbrocken oder ein Kadaver zu präparieren, irgendwo hinzulegen und warten, was unselektiv da einfach rangeht.
Und jetzt gibt es aber noch, und ich weiß nicht mal, wie diese Köder heißen, die jetzt im Fall der jungen Wölfin hier verwendet wurden. Das ist ja ein...
Also tatsächlich gibt es auch andere Formen von Ködern, was auch viele Hundehasser einsetzen, dass eben Rasierklingen oder andere scharfe oder spitze Gegenstände in Fleisch verborgen werden. Und sowas war es in diesem Fall eben auch. Man hat NATO-Draht verwendet in diesem Fall und man kann sich vorstellen, was da passiert. Also jeder, der mal einen Hund gesehen hat, der einen Köder mit einer Rasierklinge gefressen hat, ich glaube, das trifft vielleicht eher noch zu bei den Zuhörern, dass die sowas vielleicht mal im Bekanntenkreis mitbekommen haben, weiß, wie schwer da die Verletzungen sind. Die Tiere nehmen die Köder auf. Die Köder bleiben entweder in der Speiseröhre schon hängen oder aber im Magen. Das Fleisch löst sich langsam auf und die spitzen Gegenstände oder Klingen bohren sich durch die Speiseröhren oder Magenwand. Das führt zu Entzündungen der Organe. Es kann auch zur Entzündung im gesamten Brust- oder Bauchraum kommen, je nachdem, wo das Organ perforiert wurde. Man weiß ja aus der Humanmedizin beispielsweise, ein Blinddarmdurchbruch, der muss unglaublich schnell operiert werden. Und so ist das mit allen Durchbrüchen. Also wenn jetzt ein Magen oder eine Speiseröhre beschädigt wird und der Mageninhalt oder Speiseröhreninhalt dann in die Körperhöhle gelangt, führt das unweigerlich zu massiven Entzündungen und zu unglaublich massiven Schmerzen und Leiden. Und gerade bei der Speiseröhre kann es auch sein, dass dieses Tier über Monate leidet, bis es dann endlich verstirbt.
Aber Tiere haben noch gar keine Schmerzen. Tiere empfinden noch gar nicht so sehr wie wir. Woher wollen wir denn wissen, dass Tiere überhaupt wirklich Schmerzen haben oder so etwas spüren? Du als Medizinerin, was hältst du von so einer Aussage?
Tiere verspüren Schmerzen. Das wissen wir. Auch neugeborene Tiere verspüren Schmerzen. Deswegen ist auch die Gesetzgebung bezüglich oder die Verordnung bezüglich der Kastration der Ferkel geändert worden, weil eben die sehr wohl auch Schmerzen fühlen. Deswegen ist auch zum Glück das Kopieren der Ohren und der Schwänze bei Hunden verboten worden. Nicht nur, dass man dort den Tieren ein wichtiges Kommunikationsmittel geklaut hat. Man hat ihnen unnötig Leiden und Schäden zugefügt. Das ist es letztendlich, wenn man ein gesundes Organ wie den Schwanz oder die Ohren amputiert. Und aus vollkommen banalen Gründen heraus. Also es hatte keinen logischen Sinn, die Ohren oder die Schwänze abzuschneiden. Mir kann kein Mensch wirklich klar machen, warum ein anderes Säugetier weniger Schmerzen empfinden sollte als ich. Es ist so, dass Wildtiere besser damit klarkommen, weil sie müssen damit klarkommen. Wenn man in der Natur Krankheitssymptome zeigt, steht man auf dem Speiseplan. Und das ist vollkommen egal, ob es der Wolf oder das Wildschwein ist. In dem Augenblick, wo das Tier nach außen signalisiert, ich bin krank, steht es auf dem Speiseplan. Und deswegen sind Tiere, auch Wildtiere in Gefangenschaft, also in zoologischen Einrichtungen, unglaublich fähig, Schmerzen zu verstecken. Aber das haben wir ja bei uns Menschen auch. Es ist unterschiedlich, individuell sehr unterschiedlich, wie man Schmerzen empfindet, wie man Schmerzen ausblenden kann. Und ich glaube, dass Wildtiere diesen Mechanismus sehr gut beherrschen, aber nichtsdestotrotz nehmen sie diese Schmerzen wahr.
Also da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel daran, jetzt nicht nur, sondern einfach auch wirklich, als dass du als Medizinerin sagst, es faktisch müssen sie Schmerzen empfinden, so wie sie aufgebaut sind.
Ja.
So, das bitte.
Sie haben ein funktionsfähiges Nervensystem, deswegen empfinden sie auch Schmerzen.
Das bitte, bitte mitnehmen, weil ich bin aufgewachsen in Bayern und ich bin eng befreundet mit Jägern und Anglern und all dem. Und ich erinnere mich eben, dass man immer gesagt hat, das spürt der nicht. Das spüren die nicht. Und es war immer so, und ich habe daran schon immer gezweifelt. So. Und es interessiert mich jetzt auch nicht, was für eine Meinung jemand hat. Hier ist eine Expertin und sagt, es tut weh. Lass uns noch ein paar, wenn du kannst, noch ein paar Informationen zu den Ködern. Wie sieht sowas aus? Kannst du das beschreiben? Hast du schon mal welche gesehen? Was wird da verwendet? Was bleibt dann? Also, wie kann man die erkennen?
In der noch nicht aufgenommenen Form habe ich sie nicht gesehen. Mhm. Ich kenne sie nur in der Form, wo sich das Fleisch schon größtenteils gelöst hat, also wo die nicht verdaulichen Reste zurückbleiben. Mhm. Du hast bestimmt in deiner Jugend Kohlrouladen gesehen.
Mhm.
So in der Art kann man sich das vorstellen, weil ein Tier würde ja nicht etwas Scharfes direkt schon aufnehmen und abschlucken, sondern wenn man reinbeißt und sich gleich den Mund aufschneidet, würde man das ja ausspucken.
Mhm.
Deswegen, so stelle ich mir das vor.
Mhm.
Diese Köder hatten noch Fleischreste dran und diese Drähte, also in einem der beiden Fälle, ich hatte ja zwei solcher Tiere auf dem Tisch. Das eine wurde euthanasiert, also noch getötet, obwohl es lag im Sterben und musste getötet werden, weil es keine Überlebenschance hatte. Und das andere ist tot aufgefunden worden. In einem der beiden Fälle war eben nur dieser NATO-Draht, in dem anderen Fall normaler Stacheldraht, Dreipunktdraht, ja, heißt er, glaube ich. Ja. Und eben entsprechende Schnur zum Verbinden dieser Roulade, hätte ich jetzt mal fast gesagt.
Wenn ihr es euch gar nicht vorstellen könnt, oder? Also der Stacheldraht, der eine ist wirklich, das ist so, da stehen die Spitzen so raus, die sind auch nicht mal unbedingt extra angespitzt. Das ist trotzdem fürchterlich, wenn man sich vorstellt, es im Körper zu haben. Aber der NATO-Draht zum Beispiel, das sind richtige Klingen, die teilweise beidseitig geschärft sind, die eben, ja, man sieht die immer so außen an, irgendwie an einem Militärgelände dran oder so. Und,
ja, in den Sicherheitsgebäuden,
ja,
also beispielsweise.
Im Gefängnis.
Genau, Gefängnis, da oben auf der Mauer, ja, sind Drähte. Oder eben auch, ich glaube, bei Bellevue auch, oder?
Natürlich, also und da schneidet ihr euch definitiv alles rauf, weil die gehen nicht vor und nicht zurück. Also die schneiden in beide Richtungen, verletzen die einen.
Die sind dazu gemacht, Menschen aufzuhalten.
Menschen aufzuhalten.
Also man will ja nicht, dass Menschen in dieses Gebäude eindringen können. Und deswegen sind die so gemacht, dass die auf jeden Fall, egal wie man sich bewegt, wenn man da reinkommt, zieht man sich schwerste Schnittverletzungen zu.
Mhm.
Und dafür sind sie gemacht. Und wenn man diese jetzt oral aufnimmt, also in dem Magen dann hat, kann man sich vorstellen, dass man damit seinen Magen ruiniert.
Gibt es eigentlich nach der Aufnahme von so einem Köder noch Überlebenschancen?
Wenn das Tier sehr schnell gefunden wird und noch keine Schnittverletzung durch den Magen oder durch die Speiseröhre ist und das Tier sofort operiert wird, der Köder entnommen wird und der Magen dann wieder verschlossen wird, gibt es durchaus eine Überlebenschance.
Das ist ja sehr unwahrscheinlich.
Das ist utopisch.
Oder? Weil wie soll das sagen? Der kann ja nicht sagen, ich habe Bauchweh. Ich habe aber bei der Recherche habe ich gelesen und deswegen wundere ich oder frage ich mich, wie das sein kann, weil ich habe gelesen, dass in Wolfslosungen Spuren von Ködern oder Hinweise auf Köder gefunden wurden. Heißt, Losungen, für alle, die jetzt nicht so tief im Wolfsgeschäft sind wie ich, Losung ist der Code.
Richtig. Also es ist so, dass der Wolf frisst ja auch Knochen.
Okay.
Die sind manchmal spitz.
Mhm.
Das kann auch mal, aber ganz selten beim Wolf zu einer Ruptur kommen. Mhm. Der Wolf kommt damit deutlich besser klar als Hunde. Bei denen hat sich ja der Magen-Darm-Trakt an die veränderte Nahrung auch angepasst. Mhm. Es ist so, dass wenn der Wolf Glück hat und die Klingen entsprechend klein sind, dann kann es auch sein, dass die komplette Magen-Darm-Passage mit passiert wird und der wird mit dem Knochenkot dann ausgeschieden. Mhm. Ist aber durchaus unwahrscheinlich. Kommt auf die Menge an Ködern und wie die verdrahtet sind, wie die gebogen sind. Wenn es eine einzelne glatte Klinge ist, dann sicherlich kann es rauskommen. Je stärker das verbogen ist, desto unwahrscheinlicher ist das.
Jetzt ist aber auch, dass man sowas findet, zeigt ja eigentlich dann, dass es auch nichts, also dass es auch wieder schon wieder nicht so selten ist. Hm. Weil ist es für mich so unvorstellbar. Ich bin Hundebesitzer. Es ist mein größter Albtraum. So, wir haben, allein wenn der mal ein Stück von dem Spielzeug gefressen hat, waren wir fertig. Das ist mein größter Albtraum, dass man es nicht mitkriegt und der Hund ein Köder ist. So. Mhm. Und auch die Abscheu für die Menschen, die das tun, ist natürlich enorm, enorm. Und wie du es schon gesagt hast, man muss da wirklich an seine eigenen moralischen Grundsätze irgendwie so sehr festhalten, dass man sich nicht in das verwandelt, was man in dem Moment so sehr hasst. Mhm. Hast du...
Also Tierschützer sind das definitiv nicht. Auch Menschen, die auf ein Tier einfach schießen. Mhm. Ich meine jetzt nicht ein Tier, was sie essen wollen, sondern einfach ein Tier, weil es da ist und sie deren Existenzberechtigung hinterfragen beziehungsweise dem Tier die Existenzberechtigung entziehen.
Jetzt hast du es schon angeschnitten gerade. Ich weiß, es ist jetzt nicht deine Aufgabe oder dein Beruf, aber hast du eine Idee, was für Motive könnten denn dahinter stecken? Was treibt einen Menschen oder was, um so gegen Wölfe vorzugehen?
Also tatsächlich denke ich, sie können nur deswegen so gegen Wölfe vorgehen, weil sie den Wolf nicht verstehen wollen. Der Wolf gehört ja in die Natur. Der ist ein essentielles Mitglied in unserer Natur immer gewesen. Nur wir haben ihn entfernt und er hat Lücken hinterlassen. Jetzt kommt er zurück, beziehungsweise ist seit 25 Jahren zurück und füllt diese Lücke wieder aus. Und da gibt es Menschen, die zum einen erzieherisch schon immer gelernt haben, oh, der böse Wolf. Mhm. Und zum anderen vielleicht neidisch sind. Neidisch in dem Sinne, ich bezahle hier mein Revier und dann kommt jemand und frisst einfach. Mhm. Nun will ich jetzt aber nicht sagen, dass Jäger per se gegen Wolf sind. Das stimmt nicht. Mhm. Ich kenne sehr viele Jäger, die verstanden haben, dass der Wolf eine sehr gute Ergänzung ist für ihr Revier, weil der Wolf die kranken Tiere wegfrisst und er sich auf die anderen konzentrieren kann. Nun frisst ein Wolf aber nicht nur kranke Tiere, sondern auch überzählige Jungtiere, Alttiere und mitunter auch mal den großen Trophäenjäger. Mhm. Also das sind so Sachen, wo ich mir vorstellen kann, dass man da vielleicht knatschig werden kann oder vielleicht sogar neidisch dem Wolf gegenüber. Dann gibt es das Problem, dass wenn jetzt mein Haustier gefressen wird oder getötet wird oder verletzt wird von einem Wolf, dann wäre ich auch ziemlich sauer. Insofern, also da so in die landwirtschaftliche Richtung. Mhm. Vor allem die Landwirte haben ja das Problem, sie werden mit vielen Sachen alleine gelassen. Sie kommen ja so schon kaum über die Runden mit den ganzen Vorschriften, die es gibt. Und dann kommt noch der Wolf, der eindringt und dann tötet. Und da kennen wir alle diese Horrorbilder aus der Zeitung, deren Namen ich nicht nennen mag, wo eine ganze Familie Schafe dahin gerafft wurde quasi. Wir haben über 100 Jahre gelernt, dass unsere Schafherden ausbruchsicher gehalten werden müssen. Unsere Haustiere, unsere landwirtschaftlichen Nutztiere wurden ausbruchsicher gehalten. Wir müssen sie nun Einbruch sicher halten. Mhm. Denn wenn der Wolf reinkommt, die Schafe aber nicht raus können, kommt es zu diesem Übertötungseffekt quasi. Mhm. Also er tötet mehr und verletzt mehr, als er braucht. Mhm. In der Natur passiert das nicht, weil der Wolf das eine Tier greift, die anderen sind dann weg. Mhm. Und er frisst das eine Tier, er und seine Familie. Bei den landwirtschaftlichen Nutztieren, insbesondere bei den Schafen, ist es so, er kommt rein in die Herde und wenn kein Herdenschutzhund da ist, um sie zu schützen, geht er auch wirklich rein. Mhm. Wenn er den Zaun überwinden kann, und dazu muss er nicht groß springen können, denn viele Zäune haben Schwachstellen. Viele Zäune werden untergraben oder haben sonstige Schwachstellen. Und ein Wolf kann sehr gezielt diese Schwachstellen angreifen und nutzt sie auch. Mhm. Und wenn er dann drin ist in der Herde, die Herde kann aber nicht raus, dann ist es so, er reißt ein Tier und die anderen Tiere geraten in Panik, weil der Wolf da ist, fangen wieder an zu laufen. Der Wolf kriegt das Gefühl, meine Nahrung läuft weg, ich muss Beute schlagen und reißt das nächste Tier. So kommt es zu diesen Übersprunghandlungen letztendlich. Ich kann die Landwirte schon in gewisser Weise verstehen. Es ist kein schöner Anblick, wenn man auf die Weide kommt. Und wenn man schon so nicht weiß, wie man über die Runden kommen kann und schon immer auf jeden Pfennig rechnen muss, dann ärgert einen ein Wolf oder ein anderer Karnivor, der da was reißt und mitnimmt, sehr wohl. Mhm. Aber umso wichtiger ist, dass die Gesellschaft umlernt.
Also wir haben eigentlich die klassischen Motive hinter Verbrechen. Es ist zum einen etwas wie tatsächlich Rache, ne? Es wurde mir was weggenommen, ich möchte Vergeltung, ich möchte vielleicht auch aus dem Gedanken heraus, ich möchte mich schützen, dass das sich nicht wiederholt. Wir haben sowas wie niedere Beweggründe, nämlich man ist neidisch oder möchte etwas nicht hier haben und ist dafür bereit, über Leichen zu gehen. Also der Hauptgrund in der menschlichen Kriminalität oder der Kriminalität gegen Menschen ist, also einer der Hauptgründe ist definitiv Profit.
Ja.
Gibt es auch Möglichkeiten oder Täter, die aus der Tötung eines Wolfs Profit schlagen können?
Ich kann es mir vorstellen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, weil sicherlich versucht wird, das eine oder andere zu verkaufen, insbesondere wenn, was ja in der Vergangenheit ein paar Mal vorgekommen ist, nur ein Wolfskadaver abgelegt wird, aber der Schädel fehlt. Da kann man sich vorstellen, das ist dann so eine Art Trophäengeschichte, wo derjenige entweder die Trophäe für sich selber haben möchte oder eben verkaufen möchte. Mhm. Also insofern, Profit kann durchaus ein Motiv sein.
Das ist Serienkillerverhalten, Entschuldigung. Das ist,
Menschen sind kompliziert, Menschen sind einfach unberechenbar. Also es gibt ja diese Instagram-Umfrage oder TikTok-Umfrage oder ähnliches, wo es darum ging, möchten Sie lieber einem Bären begegnen oder einem männlichen Homo sapiens? Mhm. Und ich muss sagen, eindeutig der Bär.
Zum Abschluss vielleicht noch. Ich weiß, hier hören Menschen zu, die Hunde haben. Ich weiß, wir haben alle diese Angst. Das ist das Schlimmste. Das Wort Hundehasser macht sehr viel mit uns. Wie können wir denn jetzt, weil die einzige Chance, ich glaube, ja, sowas dann mal zu verhindern, dass es mal verhindert werden kann, ist ja eigentlich so einen Köder vorher zu finden. Und wer sind die Leute, die tatsächlich solche Köder finden können? Da hoffe ich ja eigentlich auf Hundehalter, da hoffe ich auf Pilzesammler, da hoffe ich auf Menschen, die in der Natur unterwegs sind, ja, und auch vielleicht mal ein bisschen abseits vom Pfad gehen oder so. Und worauf können die denn achten? Gibt's was, wo du sagst, hey, und wie wäre das Verhalten, wenn man etwas findet? Was ist der Ablauf? Was sollen wir tun, wenn wir was Verdächtiges bemerken?
Wenn wir was Verdächtiges merken, auf jeden Fall die Polizei informieren. Mhm. Definitiv. Wenn man den Verdacht hat, dass es Köder sind, vor Ort bleiben, solange bis die Polizei da ist und das entsprechend melden.
Also oder auch nicht einpacken einfach mit, sondern am besten vor Ort bleiben.
Ich würde eher vor Ort bleiben und melden. Wenn es gar nicht anders geht und keiner da bleiben kann, Fotos machen. Die meisten Leute haben ein Smartphone, mit dem man sehr schöne Fotos machen kann oder Kameras, Fotos machen und dann auf gar keinen Fall anfassen, sondern in eine Plastiktüte, ohne es zu berühren, überführen und dann zur Polizei bringen.
Okay.
Aber wichtig ist der Fundort, dass der auch bekannt ist, dass die nachsuchen können dort. Spaziergänger, Pilzsucher, Geweihjäger, also Leute, die die abgefallenen Geweihe suchen, aber auch Jäger, Förster sind viel in den Wäldern unterwegs und viele Jäger sind dem Wolf durchaus positiv gegenüber eingestellt. Es ist halt nur die schweigende Masse. Und da würde ich mir wünschen, wenn die schweigende Masse mehr heraustritt und die schwarzen Schafe, so heißt es ja in unserem Wortgebrauch, ans Messer liefert. Also sprich, den Behörden übergibt, damit, egal ob es jetzt ein Wolf, ein Luchs oder sonstige geschützte Tierarten sind, dass deren Schutz oberste Priorität hat. Alles, was der Wolf braucht von uns Menschen, ist die Erlaubnis zur Koexistenz. Mehr braucht er nicht. Alles andere findet er.
Und nicht mal das kriegen wir bis jetzt hin. Ganz wichtig fand ich auch nochmal deinen Appell und damit würde ich auch gerne rausgehen. Wir schaffen es nicht ohne die Menschen, die in diesen Berufsfeldern arbeiten. Wir schaffen es nicht ohne euch Landwirte. Wir schaffen es nicht ohne die Jäger, die Berufsjäger. Wenn ihr Täter deckt, wenn ihr Verbrechen deckt, dann macht ihr euch mitschuldig. Moralisch ohnehin, tatsächlich auch strafrechtlich in vielen Fällen. Und es schadet euch, das schadet eurem Berufsstand, das schadet der öffentlichen, dem wie die Öffentlichkeit euch wahrnimmt und es schadet uns allen am Ende. Und deswegen, wir brauchen eure Mithilfe. Bitte helft, diese Leute, diese Verbrecher zu stoppen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Okay, Leute, ihr habt es gehört. Den Tieren wird da wirklich Grausames angetan. Die verenden langsam und qualvoll. Der Fall dieser Wölfin in Lopedubrau ist noch ungeklärt. Und noch ein weiterer Fall ganz in der Nähe in Lipitsch ebenfalls. In beiden Fällen haben die Tiere diese mit Klingen bestückten Fleischköder gegessen. Außerdem wurden verschiedene Wolfslosungen mit Bestandteilen dieser Fleischköder in der Gegend gefunden. Wir haben mit dem LKA Sachsen gesprochen. Die Ermittlungen zum Fall laufen derzeit. Das LKA ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz. Aber sie dürfen sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht äußern. Wegen der gleichen Beschaffenheit der Köder geht das LKA jedoch vom selben Täter oder von derselben Tätergruppierung aus. Weil die Wölfe sich noch tagelang schwer verletzt vom Fundort der Köder wegbewegen, lassen sich die Tatorte schlichtweg nicht bestimmen. Das macht die Sache um einiges schwieriger. Aber hier kommt ihr ins Spiel. Wir brauchen eure Hilfe. Denn ein Tatort kann nur durch das Finden eines ausgelegten Köders festgestellt werden. Haltet also beim Spaziergang durch den Wald die Augen offen. Und das gilt nicht nur für die Oberlausitz. Das Auslegen von Ködern ist keine Seltenheit. Wir halten also Ausschau nach dem, was uns Claudia beschrieben hat. Die Köder können aussehen wie Rouladen. Insbesondere HundebesitzerInnen sind zur Vorsicht aufgerufen, da diese Köder natürlich auch für Hunde eine große Gefahr darstellen. Ich fasse es nochmal für euch zusammen. Die illegale Tötung eines Wildtieres ist kein Bagatelldelikt. Der Wolf ist eine streng geschützte Tierart. Die Strafen dafür können von einem Bußgeld in Höhe von 50.000 Euro bis hin zu Freiheitsstrafen von 3 Monaten bis zu 5 Jahren reichen. Gesucht werden Kriminelle, die Taten im Raum Bautzen verübt haben. Wer etwas gesehen hat, Köder findet oder etwas weiß, meldet euch beim LKA Sachsen. Seid ihr euch unsicher oder habt bereits andere auffällige Dinge entdeckt, dann meldet euch beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info. Alles klein und zusammengeschrieben. Dort klickt ihr auf Fall melden und werdet dann direkt zu den jeweiligen ExpertInnen weitergeleitet. Alle Links und Infos findet ihr aber auch nochmal in unseren Shownotes. Wie der Titel dieses Podcasts schon verrät, diese Tiere haben keine Stimme. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir reden für sie. Handeln könnt nur ihr für sie. Helft uns dabei, diese TäterInnen dingfest zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fay. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.